Aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und wir machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit Produkten, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner.
Marco, ich würde gerne dir eine kleine Anekdote aus dem Leben als Podcaster erzählen. Und zwar bekomme ich natürlich Gesprächspartner empfohlen. Ne? So, das kommt ja vor. Und ich bekomme auch von Gesprächspartnern weitere Gesprächspartner empfohlen. Und so war das nämlich auch vor einiger Zeit, und dann habe ich halt Kontakt mit der Person aufgenommen und dann, ja, super Idee, machen wir ein Gespräch, und dann haben wir einen Termin vereinbart, und bei mir gibt es dann, wenn wir es virtuell machen, auch immer so ein Briefing vorweg, weil Sound ist halt wichtig und Technik, da muss man halt gucken, ne, dass alle irgendwie, dass das alles ordentlich läuft, und wenn man einen Termin vereinbart, dann wurde der Termin verschoben. Das passiert, gar kein Problem, ist was dazwischen gekommen, war eine Woche vorher.
Haben alle viel zu tun.
Haben alle viel zu tun, habe ich total den Respekt vor. Dann haben wir einen neuen Termin gemacht. Der wurde dann nochmal verschoben, etwas kurzfristiger. Es gab irgendwas Geschäftliches bei der Person, habe ich vollstes Verständnis für. Ich habe geantwortet, Business first, gar kein Problem. Dann haben wir einen dritten Termin gefunden, und der hat dann auch stattgefunden. Und dann hatte die Person aber leider gar kein Mikro, also saß quasi so vorm Laptop und dachte, jetzt läuft hier gleich die Podcast-Aufnahme. Und dann habe ich gesagt, ach, schwierig, weil es gab ja ein Briefing. Ah nee, das Briefing hat die Person sich nicht durchgelesen. Für solche Sachen hat die Person keine Zeit. Schade, weil dann haben wir noch einen vierten Termin gefunden, weil ich die Person davon überzeugen konnte, dass, wie sie sich anhört, schon wichtig ist. Und ich da auch auf einfach Wert lege. Dann haben wir einen vierten Termin gefunden, das war jetzt an Christi Himmelfahrt, Feiertag. Und dann habe ich 10 Stunden vor dem Interviewtermin die finale Absage bekommen. Ist gerade einfach alles viel zu viel. Auch keine Alternative mehr vorgeschlagen, sondern ist jetzt einfach, ist gecancelt. So, was ich mit dieser wunderbaren Anekdote nicht machen möchte, ist rumheulen. Was ich mit dieser Anekdote machen möchte, ist möchte ich dir gegenüber Wertschätzung äußern, weil mit dir war das total unkompliziert. Wir sitzen jetzt hier in Düsseldorf zusammen. Du hast das schlauerweise mit anderen Terminen einfach verbunden und Klar. kommst aus Mecklenburg-Vorpommern.
Korrekt, ja. Ich habe das verbunden aus auch aus Zeitgründen, nicht wahr? Also so wie diese
Klar,
wie die Person in Anführungszeichen haben wir halt alle viel zu tun. Aber auch aus ökologischen Gründen, wenn ich schon mal reise, dann versuche ich immer irgendwie möglichst viel abzuhandeln und irgendwie zusammen zu erledigen. Ja, hat jetzt hier gepasst. Keine Ahnung, habe ich dich angerufen, habe gesagt, dann und dann würde es passen, und du hast gesagt, ja, und jetzt sitzen wir hier.
In diesem Sinne, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Und du bist ja quasi der virale Wollunternehmer.
Ja, kann man.
Seit deinem Ausraster über Baurecht, Behörden und Bürokratie. Und vielleicht erinnern sich jetzt viele daran, ah ja, stimmt, da habe ich mal so einen Clip geschickt bekommen. Da ist jemand irgendwie ausgerastet, stand in so einem Stall und hat sich über Bürokratie aufgeregt. Bist du manchmal von deiner eigenen Story so genervt, so nach dem Motto, boah, nee, jetzt redet der bestimmt gleich auch wieder darüber und ich muss das alles nochmal erzählen?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also je mehr ich darüber rede und je mehr Sichtweisen ich dann ja als Resonanz dazu höre, desto besser kann ich diese ganze Geschichte irgendwie verarbeiten. Weil, also das ist jetzt für derjenige, der den Clip zugeschickt bekommen hat und sich das dann anschaut, für den ist das irgendwie lustig, der kann dann schmunzeln und so. Das soll der auch, das ist schön. Aber für das ich bin eigentlich ein grundentspannter Mensch. Und ich bin halt in dieser Situation so, das ist ja kein Ausraster gewesen. Ich habe mich ja nicht vermauliert, ich habe niemanden, es war auch keine Schimpftirade oder so, sondern ich habe versucht schon auch argumentativ in der Sache irgendwie, oder ja, diesen Sachverhalt zu beleuchten und die Irren, die halt eine Art Überregulation in der im deutschen Baurecht hervorrufen, die habe ich versucht, dort mal aufzuzeigen, was die in der Realität am Ende verursachen. Ne? Wir haben einen Betrieb dort am Laufen mit 26 Personen und der Betrieb ist de facto illegal. Ja, also sozusagen, uns kann jederzeit kann das Bauamt kommen und kann uns ein, das ist O-Ton vom Bauamt, ein Flatterband um die Halle machen und dann ist Schluss. Ja, und das ist natürlich, das ist sozusagen eine Situation, wenn man Verantwortung hat für 26 Mitarbeiter und die Familien, die da dranhängen und so, dann hat das zur Folge, dass man die eine oder andere Nacht nicht so gut schläft. Und das war da auch wahrscheinlich davor so. Und dann steht der NDR vor dir mit einer Kamera. Und dann war es aber so, dass wir schon lange an dieser Dokumentation rumgedreht haben. Das heißt, da ist viel Drehtage waren da schon. Und dann vergisst man auch so ein bisschen irgendwie, was man eigentlich gerade macht. Dass das irgendwann mal viele Leute im Fernsehen sehen, vergisst man dann und unterhält sich halt mit der Redakteurin einfach. Und der Kameramann hält aber drauf.
Klar.
So war das in dieser Situation. Das heißt, um deine Frage nochmal zu beantworten, nein, ich rede gerne darüber. Ich rede gerne darüber, über unsere Überregulation in Deutschland. Die ist ja nicht nur im Baurecht existent, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Und ich schräg mich auch nicht nur über Bürokratie, sondern eher über Bürokraten auf.
Wir schauen mal, inwiefern wir heute uns über Bürokraten aufregen. Ich würde gerne dieses Gespräch mit den wichtigsten Fragen beginnen.
Let's go.
Und dich bitten, die entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten.
Ah, okay.
Okay. Eine wichtige Einschränkung.
Okay.
Ist dir Geld wichtig?
Nein.
Bist du als Unternehmer geboren worden?
Ja.
Hast du die ZDF-Magazin-Royal-Sendung über Finn Kliman gesehen?
Ja.
Hast du Angst, als Unternehmer zu scheitern?
Ja.
Wird es dich irgendwann mal in die Politik ziehen?
Ja.
Macht Social Media die Welt zu einem besseren Ort?
Boah, das ist eine Ja-Nein-Frage. Bist du verrückt, ey? Nein.
Kommt es vor, dass deine Frau dir sagt, komm Marco, reg dich mal nicht so auf?
Nein.
Bei welcher Frage, ich meine, man hat es so ein bisschen rausgemerkt, bei welcher Frage hast du am stärksten das Bedürfnis gehabt, mehr zu sagen?
Einmal nach der Frage Angst vor dem Scheitern als Unternehmer. Das ist natürlich eine Frage, das ist, weil man muss sich sozusagen fragen, woher kommt die Angst sozusagen oder was ist das, wovor man da Angst hat? Also ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen und ich habe auch keine Angst davor, irgendwie generell zu scheitern an Dingen. Aber ich habe Angst sozusagen, ich habe Angst, Menschen zu enttäuschen. Und wenn man als Unternehmer scheitert, dann hat das immer damit zu, also ist das immer ein Teil dabei. Und davor habe ich, das möchte ich nicht sozusagen, das wäre mir sehr unangenehm. Und dann natürlich deine Social-Media-Frage hier, die ist natürlich hochgradig tendenziös. Also die Frage kann man natürlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also das ist, Social Media ist ein Tool, ist ein Werkzeug, es kann so oder so benutzt werden. Und es ist ja eben gerade, oder die Tendenz zu immer kürzeren Inhalt, also kürzer geschnittenen Contents, immer, also sozusagen diese Tendenz zur Druckbetankung, die sehe ich sehr kritisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber die vernetzende und Kommunikation fördernde Komponente von Social Media total wichtig. Also wir sehen das, also in Europa zum Beispiel ist das unglaublich wichtig für uns.
Stell dir vor, du sitzt abends in einer Hotelbar.
Ja, kommt vor, ja.
Was bestellst du? Was trinkst du?
Old Fashion.
Old Fashion. Stell dir vor, ich säße auch da. Wir säßen zufällig an derselben Bar. Ich würde da jetzt gerade in dem Moment, ja, so ein Aperol Spritz fände ich gut.
Geht bei mir auch.
Dann würden wir zusammen unsere Getränke trinken, ins Gespräch kommen.
Ja.
Und würden uns darüber unterhalten, was jetzt die Vor- und Nachteile der Social-Media-Welt sind. Und ich würde dich irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier richtig nett und kurzweilig mit dir. Was machst du denn so beruflich?
Ich würde sagen, ich produziere Kleidung. Ja, das ist so das, was ich dann da meistens dazu sage. Das sage ich, wenn ich nicht ins Detail gehen will. Sage ich, ich produziere Kleidung, was machst du so?
Also wenn du nicht ins Detail gehen willst, was ist so die häufigste Rückfrage dann?
Was denn für Kleidung? Bist du in Fashion? Dann sag ich nein.
Nicht?
Ja, es ändert sich gerade. Aber der Kern unserer Unternehmung ist eigentlich nicht Fashion, weil Fashion ist so die Kunst, ein Bedürfnis beim Konsumenten hervorzurufen und dieses dann zu stillen oder zu erfüllen. Das ist nicht das, was wir machen. Wir versuchen eigentlich die im Menschen intrinsisch oder im Säugetier angelegte das Bedürfnis nach persönlicher Isolation in verschiedenen Lebenslagen und bei verschiedenen Aktivitäten. Das versuchen wir zu befriedigen.
Und das Ganze nennt sich Nordwolle Rügen.
Korrekt.
Nachhaltige Funktionsbekleidung und Bettwaren aus Wolle, made in Germany.
Ja.
Gib uns auch gerne so ein bisschen betriebswirtschaftlichen Kontext. Wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter? Ja, ich glaube, ihr habt 26 gesagt, ne?
Wir sind 26 Mitarbeiter. Wir machen dieses Jahr 5 Millionen Euro Umsatz. Das sagt ja nichts. Warte mal, anders. Wir verarbeiten im Jahr 400 Tonnen Wolle. Das ist die Wolle von 130.000 Schafen. Das ist so eine Zahl vielleicht. Kann man sich auch nicht vorstellen. Klingt aber interessant.
Wir haben bei uns so ein paar Schafe vorm Fenster.
Ja.
130.000 klingt für mich viel, aber ich kann es auch nicht jetzt.
Ein Schaf gibt so 3 Kilogramm Wolle.
Ich wollte gerade sagen,
3 Kilogramm Wolle im Jahr etwa, kann man sagen. Also brauchen wir einiges an Schafen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn es nicht Fashion ist, was sind das dann? Also Funktionsbekleidung ist ja ein großes Wort.
Funktionsbekleidung, das ist aber das, was wir tun. Also für verschiedene Aktivitäten, fürs Wandern, fürs Radfahren, fürs Klettern, auch für Expeditionen haben wir Material. Dafür produzieren wir Textilien aus der Schurwolle von nordischen Mischwollrassen. Also wir verwenden keine Merino-Wolle. Das ist sehr wichtig. Merino-Wolle, ich sehe den Trend zur Merino-Wolle eher kritisch. Also Merino-Wolle, das Merino-Schaf ist eine Schafrasse. Die Wolle davon nennt man Merino-Wolle. Und die ist ja mittlerweile so eine Art Trademark fast geworden oder so eine Marke. Und das Besondere an der Wolle ist, sie ist sehr fein. Also die Fasern sind sehr dünn, heißt das. Ja? Und deswegen ist die angenehm direkt auf der Haut. Das heißt, Merino-Wolle ist ganz hervorragend und das beste Produkt für Unterwäsche. So hat Icebreaker ja auch mal angefangen. Für aber alle anderen Anwendungen, in denen man auch Wolle verwendet, ist Merino-Wolle nicht die beste Faser, sondern da gibt es eine riesengroße Vielfalt verschiedener Wolltypen, in Europa auch zum Beispiel, die immer die bessere Eigenschaften haben an bestimmten Stellen. Also wir haben eine eigene Brand zum Beispiel, in der wir Funktionsbekleidung herstellen. Wir sind aber auch Zulieferer für andere Industrien, zum Beispiel für die Schuhindustrie. Und insbesondere in der Schuhindustrie ist die Merino-Wolle nicht die leistungsfähigere Faser. Denn eine dünne Faser bricht leichter. Eine dünne Faser hat nicht die gleiche Zugfestigkeit wie eine dickere Faser. Das heißt, die gröbere Wolle hat ganz viele bessere Eigenschaften. Isoliert auch besser, nicht wahr? Ist auch ein eingängiger Gedanke. Denn das Merino-Schaf wurde auf der Iberischen Halbinsel gezüchtet, also unter ariden und warmen klimatischen Bedingungen. Und daran ist das Schaf halt auch angepasst und die Wolle eben auch, ist klar. Bei uns sieht das ganz anders aus, nicht wahr? Wir haben hier starke Wintereinbrüche, hohe Niederschlagsmengen und unsere Wollen sind daran angepasst und deswegen leistungsfähiger.
Und ich vermute, das Oberteil, was du trägst, ist von euch.
Logo.
Und ich meine, das sieht ja, also fällt das unter Funktionsbekleidung für?
Das ist sozusagen der Second Layer, ne? Also okay. Im Funktionsbereich spricht man ja so. Aber ich habe ja eben gerade gesagt, es wird immer mehr Fashion, was wir machen. Weil einfach wir versuchen, Irrwege, ökologische und oder nachhaltig, was Nachhaltigkeit angeht, alle Aspekte von Nachhaltigkeit sozusagen, sind meistens sozusagen, da gibt es viele Irrwege im Fashion-Bereich. Sowohl die soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, viel oft auch die ökonomische. Und da versuchen wir ein Substitut darzustellen einfach. Wir wollen zeigen, dass wir mit Ressourcen, die hier bei uns entstehen, die hier auf dem Rücken von Schafen wachsen, die Landschaftspflege betreiben, die Artenvielfalt in unseren Naherholungsgebieten erhöhen, die also die CO2-negativ arbeiten, weil sie halt durch Beweidung Stickstoff in den Böden binden, die also einen riesigen positiven Impact haben. Und deren Wolle wird nicht verwendet. Sie hat keinen wirklichen Marktwert, weil eben Merino mit so viel Marketingbudget in den Markt gedrückt wird und so gehypt. Da versuchen wir eben zu zeigen, nein, das ist nicht so. Wenn man bestimmte Entwicklungsschritte macht, mit ein bisschen Geduld an die Sache herangeht und Gehirnschmalz investiert, dann ist die nordische Mischwolle durchaus performant, leistungsfähiger als Merino-Wolle und man kann ganz hochwertige Produkte daraus herstellen.
Seit wann macht ihr das?
Ich habe die Firma mal gegründet, 2013 schon, Alter.
Das 2013
ist
schon?
Ja, Digga, das ist schon lange her. Da war ich noch im Bachelor. Da habe ich die Firma mal gegründet, aber wir haben nie einen Kredit aufgenommen. Wir haben auch nie ein Gründerstipendium bekommen oder irgendetwas. Weil, also wir haben von wirklich klein angefangen. Wir haben erst einmal ein Produktionsnetzwerk aufgebaut und outgesourced und haben dann die ersten Produkte hergestellt, immer auf Bestellung produziert. Das ist ein wichtiges Credo, auch nach wie vor für uns. Produzieren wir auf, das allermeiste, was wir machen, produzieren wir auf Bestellung. Dadurch sind wir aber natürlich auch flexibel. Wir können Customisierungen anbieten, wir können Ärmellängen, also die Leute vermessen oder wir, online geht das natürlich nicht, aber wir schicken dann eine Standardkonfektion raus, der Kunde schickt die uns zurück und hat von der Standardkonfektion abgemessen, was er braucht. Hier länger, da länger oder kürzer oder wie dem auch sei. Genau, das haben wir immer so gemacht. Das heißt also, wir haben langsam sind wir gestartet und peu à peu organisch und gesund gewachsen.
2013 gestartet. Der virale Hit war 21, oder? Oder 20?
21, ne? Genau, das ist letztes Jahr im Februar gewesen.
Letztes Jahr im Februar?
Ja.
Wie hast du die Begleiterscheinungen erlebt, die damit einhergegangen sind?
Pass auf, Aaron, ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, aber ich habe das nicht irgendwie jetzt intensiv verfolgt, ehrlich gesagt. Also ich, guck mal, wenn ich jetzt durch Berlin gehe, ne, ist das interessant, dann werde ich da ab und an erkannt.
Echt?
Wenn ich dann aber frage, kennt ihr die Firma Nordwolle oder so? Ja, dann ist das oft nicht der Fall. Das heißt, da ist also sozusagen, also diese, dass das so viral war, war schön, aber ich hätte es mir halt eigentlich für das gewünscht, was sozusagen wirklich meine Herzensangelegenheit ist. Also diese Scheiße mit dem Bauamt da, das ist ja nur sozusagen, wir wachsen halt, wir brauchen Platz, also müssen wir irgendwie bauen. Wir wollen aber nichts neu bauen, wir wollen nicht Fläche versiegeln, wir wollen also bestehende Bausubstanz nutzen, sagt man als Bauplaner dazu, okay? Und das ist unglaublich schwierig in Deutschland. Abgesehen davon, dass es auch teurer ist, als neu zu bauen, nicht wahr? Aber das sind wir bereit, alles zu machen, okay? Das heißt also, das ist eigentlich nur ein Side-Effekt von unserem Unternehmen, dieses Bauen. Wir sind ja kein Bauunternehmen oder so. Das interessiert mich auch alles überhaupt eigentlich nur peripher, okay? Mich interessiert dieses Thema regenerative Landwirtschaft, Produkte daraus, die Vermarktung dieser Produkte, die Entwicklung hochleistungsfähiger Produkte aus Schurwolle, die Transformation von Schurwolle raus aus diesem eingestaubten Hardcore Öko alternativ selbstbestrickten Oma Achselhaar Image hin zur Hightech Faser, wo sie absolut hingehört. Okay, wir haben keine synthetische Faser entwickelt, die auch nur annähernd an die Performance von Naturfasern wie Wolle, also Keratinfasern herankommt. Und das ist etwas, was im Mainstream Knowledge viel zu wenig drin ist. Und das ist meine Herzensangelegenheit, das irgendwie zu verändern und daran mich abzureiben sozusagen. Ja, deswegen war das ganz schön mit dieser viralen Nummer und so. Und das hat mir auch Reichweite geschafft. Und wir arbeiten gerade jetzt daran, das sozusagen darüber zu shiften irgendwie so mehr oder weniger erfolgreich.
Also ich verlinke unten so verschiedene Dinge, die könnt ihr euch angucken, wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht mal einen kurzen Einspieler irgendwie reinnehme, aber vielleicht auch nicht.
Mach doch.
Ich weiß gar nicht, wie das rechtemäßig ist mit solchen Dokus.
Der wurde so oft, wenn du das nicht, also was ich an Memes gesehen habe, also das ist.
Stimmt, du hast recht. Vielleicht sollte ich es irgendwo einbauen, aber dann müsste ich es jetzt schon viel mehr am Anfang gemacht haben. Weil ich habe schon mal jemanden im Podcast gehabt, und zwar den Michael Schulte, nicht der Sänger Michael Schulte, sondern Social Media Michael Schulte in Folge 135. Die Folge heißt auch treffend, wenn das Leben plötzlich viral geht. Er hat sowas Ähnliches erlebt. Das war zur WM. Er hat so einen viralen Hit mit dem Bierkrug, den hat er sich ausgedacht quasi. Und danach ist seine Reise, der hat beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, danach ist seine Reise als Video-Creator quasi gestartet. Und darüber haben wir gesprochen. Also wenn euch das interessiert, an dieser Stelle ein Service-Hinweis, Folge 135.
Ja, also sozusagen so ein virales Ding irgendwie, das ist wie eine Welle. Und entweder du springst halt auf und reitest die, okay. Für mich war das halt, also das war für mich auch eine Welle, aber ich wollte diese Welle gar nicht so reiten.
Du bist selbst nicht auf Social Media?
Nee.
Dann wird es schwierig, die Welle zu reiten.
Korrekt. Das ist aber auch eine Entscheidung, das nicht zu tun, nicht keinen Instagram zu haben.
Und der Grund ist für dich welcher?
Ein Gefühl. Ein Gefühl davon, dass wenn ich mir anschaue, was die Leute in meiner Umgebung, also ich, die ich wirklich kenne, also ich kenne deren Leben, deren reale Leben, und dann schaue ich mir deren Leben im virtuellen, also auf Instagram an, und dann gibt es da eine große Entfernung von dem einen zu dem anderen. Und diese Entfernung, denke ich, ist, die könnte für uns gesellschaftlich große Probleme bereiten in Zukunft. Denn junge Menschen, die vielleicht von dieser Entfernung noch nicht wissen oder noch keine Erfahrung damit gemacht haben, die sehen diese Entfernung nicht und denken, was dort bei Instagram geshared wird, das sind tatsächlich echte Leben. Das ist etwas, was Menschen erleben, und das sind tatsächlich Erfahrungswelten von Personen. Dem ist ja nicht so, okay? Und wenn dadurch baut sich aber eine Erfahrungshaltung an das Leben auf, bei jungen Menschen, vermute ich. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann kann es zu Problemen führen. Kannst du mir so ungefähr folgen?
Ich kann dir total folgen. Und ich muss jetzt aufpassen, dass wir hier nicht in Social Media Talk atmen. Ich kann dir sehr gut folgen. Soll ich jetzt was dazu sagen?
Musst du nicht. Nein, ich wollte nur fragen, ob ich zu abstrakt geredet habe.
Nein, das hast du nicht. Okay. Nein. Ich kann dir sehr gut folgen. Es gab ja 5000 Millionen Reaktionen, es gab Memes, die Leute haben sich die Clips hin und her geschickt. Ja,
Finn Kliemann hat einen Marco Scheel Fanclub auf Instagram.
Finn Kliemann hat einen Fanclub gestartet, genau. Der begegnet uns nochmal in diesem Gespräch. Okay. Und wie haben denn deine Eltern reagiert?
Die haben das überhaupt nicht mitgeschnitten.
Aber die werden das ja irgendwann mitbekommen haben.
Nicht so. Meine Eltern kriegen das eher mit, wenn über uns eine Dokumentation im NDR läuft. Ne, da gibt es einige von. Und das läuft auch weiter. Es gibt einen Kanal im NDR, der heißt Auf dem Land. Und eine Rubrik davon ist Auf dem Land mit Marco, so nennen die das. Und die drehen also regelmäßig bei uns, dann kommen so immer alle zwei oder drei, jeden zweiten oder dritten Donnerstag kommt da so ein 10-Minüter irgendwie raus. Und das gucken sich meine Eltern auch an. Aber meine Eltern haben kein Insta, Digga. Nee. Das haben die sich nicht. Das haben die auch nicht sozusagen, dass es da irgendwie Insta-Posts gab mit 1 Million Aufrufe oder so, oder Likes oder so. Das haben die nicht so gesehen. Und das ist auch gut so. Das ist in Ordnung.
Diese NDR-Geschichten, die gab es aber vorher auch schon. Also ja. Die sind jetzt nicht durch diesen viralen Hit auf dich aufmerksam geworden.
Ich glaube, das war die dritte Dokumentation. Dieses virale Ding, dieses Gespräch da, das war die dritte Dokumentation. Das sind immer so halb oder dreiviertel Stunde. Aber nun, die sind halt über unsere Firma. Die sind über das, was mir wirklich am Herzen liegt. Deswegen bewerte ich das auch natürlich für mich viel höher und würde mir wünschen, die Leute hätten vielleicht das gesehen und hätten sich gefragt, was will er denn bauen und warum will er denn da unbedingt bauen und was hat er denn eigentlich für eine geile Weste an?
Aber das passiert ja. Also natürlich passiert das nicht in dem Ausmaß, wie das virale Video aufgerufen wird.
Vielleicht, ja.
Aber natürlich, das ist doch genauso wie für mich. Ich habe das irgendwann gesehen. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, warte, du hast doch mal diesen einen Typen gesehen. Das ist ja voll der Andersmacher. Dann habe ich mir das angeschaut und jetzt schaue ich mir deine Klamotte an. Und so kommt man halt von einem aufs andere. Ja. Und das lebt immer vom allerersten Schritt davon, dass ich überhaupt weiß, dass es dich gibt. Und deswegen glaube ich schon, dass, ich meine, andere Unternehmen, das machen wir hauptberuflich. Wir behaupten nicht, dass wir virale Hits produzieren, auch wenn das mal vorkommt. Mhm. Aber andere Unternehmen zahlen ja sehr viel Geld, damit Leute, die von ihnen noch nichts wissen, jetzt lernen, oh, dafür steht diese Firma und dafür kann ich das Produkt benutzen. Und das ist dieser erste Kontaktpunkt. Ach, der Marco, das ist der Typ, der sich da so aufregt. Der ist sehr viel wert. Das macht ihr ja auch gut. Also ihr fangt ja an, das darauf aufzubauen, ne, und es nicht nur dabei zu belassen, abhängig vom NDR zu sein, weil dann werdet ihr schlecht beraten.
Ja, ist korrekt. Wir versuchen das natürlich auch für uns sozusagen auf mehrere Beine zu stellen. Und so. Wir haben auch, es gibt auch einen Facebook-Account für Nordwolle, kann man sich auch anschauen. Wir versuchen auch schönen Content zu machen. Also wir brauchen Social Media sozusagen. Wofür brauchen wir es eigentlich? Wir haben kein Zertifikat. Also wir haben kein GOTS-Zertifikat oder kein IVN-Best-Zertifikat, weil unserer Meinung nach ist ein Zertifikat dafür gedacht, um in einem intransparenten Markt Vertrauen beim Konsumenten zu schaffen. Okay? Und wir wollen aber die Intransparenz abschaffen. Okay? Und deswegen versuchen wir alle Stationen der Wertschöpfungskette in unserem Unternehmen abzubilden und zu zeigen, wo, wer, die Leute, die dahinter sind, Mengen, wie, was, wann und so weiter und so fort. Das versuchen wir alles auf zum Beispiel Instagram zu transportieren. Und mittlerweile gelingt uns das immer besser und ich hoffe, dass das sozusagen auch irgendwie bei Leuten, dass das Leute auch appreciate. Verstehst du, das ist sozusagen, also das ist nicht sozusagen in dem Sinne eine reine Werbeplattform für uns, sondern das ist für uns tatsächlich eine Plattform zur Kommunikation, irgendwie zu zeigen, was machen wir, nicht? Und das ist aber, sagen wir mal, in so einem Short oder wie heißt das, oder Real auf Insta, ja, ist das ganz schwer zu transportieren. Deswegen ist für mich sozusagen dieser ja, weil das die Welt ist halt komplex und sie wird immer komplexer. Und dass dann gleichzeitig aber sozusagen irgendwie die unsere Aufmerksamkeitsspanne irgendwie eingedampft wird da, das ist scheiße. Darf man Scheiße sagen in deinem Podcast?
Darf man.
Okay.
Was du nicht sagen darfst, ist, dass sowas schwer ist, weil das ist es nicht. Es ist, also darfst du natürlich schon sagen, ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist ja das, was wir, das artet jetzt hier so ein bisschen, ich laufe jetzt Gefahr, hier so einen Social-Media-Talk draus zu machen, seht mir das bitte nach. Aber es ist halt so, wie sich das Gespräch entwickelt. Das ist häufig, wir hören das häufig. Ich höre das sehr häufig.
Okay.
Dieses, nein, unsere Welt, die ist so komplex, das schaffen wir nicht in so einem 45-sekündigen Video.
Und du meinst, das ist Cis-Man-Talk oder was? Das ist.
Ich bin der Meinung, dass ganz generell eine klare Sprache ein Ausdruck von klaren Gedanken ist. Und es gibt dieses eine schöne Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, man streitet sich darüber. Ich hatte keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben, ich habe dir einen langen geschrieben. Mhm. Einer von den, irgendjemand, weiß nicht, Churchill, irgendwie so ein schlauer Mensch hat das mal gesagt.
Ja.
Und nur weil ich etwas kurz fassen muss, nur weil ich Content appetitgerechter verarbeiten und aufbereiten muss, heißt das nicht, dass irgendwas zu kurz kommt, dass die Qualität sinkt, dass der Informationsgehalt sinkt und dass auch ein Unternehmen, wie ihr es seid, nicht imstande wärt, eure Geschichte so zu erzählen, wie man sie erzählen muss.
Okay.
Also.
Gut, dann komme ich nochmal auf dich zu. Vielleicht kann ich was lernen.
Gehen tut das alles. Sag mal, wie viel Nordwolle steckt ihr denn in dem 7-jährigen Marco?
In dem 7-jährigen Marco vielleicht noch nicht ganz so viel, aber in dem 14-jährigen Marco zum Beispiel steckte schon ganz, ganz viel Nordwolle oder umgekehrt, so kann man sagen.
Inwiefern?
Ich habe ganz früh, glaube ich, angefangen, also das, was man vielleicht irgendwie heutzutage oder jetzt so als Entrepreneur-Mindset oder so definiert oder so bespricht, glaube ich, das ist mir schon immer irgendwie intrinsisch gegeben. Ich habe schon ganz früh angefangen, irgendwie Geschäfte zu machen und rumgemauschelt und also verschiedene.
Hast ein Beispiel für uns?
Ja, deine Lieblingsgeschichte. Erzählen kann.
Also natürlich.
Ich habe angefangen mal eine Zeit lang. Da war das gerade bei so irgendwie bei uns. Ich komme von der Insel Rügen, das heißt, da sind alle Trends immer sehr stark irgendwie mit Delay kommen die zu uns. Da war Wasserpfeifenrauchen sozusagen war gerade irgendwie en vogue. Und da habe ich meine Zeit lang Shisha-Tabak importiert und habe das aber immer irgendwie sozusagen an der Steuer vorbeigekriegt sozusagen, also an der Tabaksteuer. Und dann wurde das aber immer mehr und irgendwann habe ich eine Palette oder mehrere Paletten geordert und die sind dann irgendwie, dann fiel das dann auf. Und dann sollte ich halt das natürlich dann bezahlen, das konnte ich aber zu dem Zeitpunkt nicht und dann musste ich das halt vernichten lassen.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Aber es lief gut, das Geschäft. Also, und vor allen Dingen der sozusagen, weil in Deutschland durfte man nur Shisha-Tabak verkaufen mit einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt. Das war in anderen Ländern anders. Und ich hatte halt den guten mit dem hohen Feuchtigkeitsgehalt, verstehst du? Brauchte man nicht noch extra Melasse hinzufügen. Und deswegen lief das Geschäft sehr gut, bis ich dann irgendwann sozusagen, naja, wie das immer so ist, nicht?
Ich poliere dein Image noch ein bisschen auf.
Oh no!
Also ich habe hier was von einer Ortsgruppe der grünen Jugend gelesen.
Ja.
Guck mal, damit rücken wir jetzt alles wieder ins richtige Licht. Das, weil du hast ja die Frage eben, ne, mit der Politik, wird es dich irgendwann in die Politik ziehen? Mit ganzem Herzen mit Ja beantwortet. Das hätte ich nicht erwartet.
Ich bin Gemeindevertreter bei uns.
Ah, okay. Also, und das hat früher da schon angefangen?
Ja, das hat auch da schon angefangen.
Also du warst quasi in der grünen Jugend und hast gleichzeitig mit dem Tabak gedealt.
Naja.
Ist ja also nicht ganz so.
Zwei Herzen schlagen in der Brust, nicht wahr? Und man braucht eine gewisse Reife, um das eine mit dem anderen zu verbinden, vielleicht. Das macht dann den erwachsenen Menschen aus. Also, um das jetzt mal klar zu sagen, da ich habe die Ortsgruppe der Grünen Jugend auf Rügen mitgegründet. Die gab es nicht zu der Zeit. Wir haben uns da als ein paar junge Leute haben wir uns zusammengefunden und haben das gegründet und haben, weil einfach auf der Insel bei uns sozusagen vieles schief läuft und lief und immer noch läuft. es findet dort eine Art Ausverkauf statt. Der Plan ist, aus Rügen so etwas zu machen wie Sylt. Okay? Möglichst keine Einheimischen und so keine Infrastruktur für Einheimische, nicht wahr? Und das war uns nicht, das fanden wir nicht gut. Auch das ganze Infrastrukturkonzept, das es da gibt. Also es gibt jetzt auf Rügen, die wurde dann auch gebaut. Wir haben lange dagegen protestiert, aber es wurde auf Rügen tatsächlich eine mehrspurige Straße gebaut. Das ist natürlich überhaupt gar nicht das, was der Tourist eigentlich sucht auf der Insel. Es löst auch die Probleme mit sozusagen mit der Überbelegung der Insel im Sommer nicht. Also man kommt trotzdem nicht von A nach B in irgendeiner Zeit. Es ist einfach nur Fläche versiegelt worden. Und dahingehend gab es halt Probleme. Dann hat uns halt auch gestört, dass damals an unserem Gymnasium irgendwie die Versorgung ganz schlecht war. Also die mittagliche. Wir sind der erste Jahrgang gewesen mit G12. Das heißt, wir mussten Abitur machen nach 12 Jahren. Das bedeutet, dass wir halt fast jeden Tag 8 oder 9 Stunden zur Schule gegangen sind. Und dann darauf war aber sozusagen die Verpflegung gar nicht ausge. Wir haben dann einen Bioladen gefunden, der dann ein Konzept erstellt hatte und versucht hat, dann eine Art Suppenküche einzurichten. Aber das ist natürlich auch wieder alles an Regularien und Bürokratie gescheitert. Und auch das war halt ein Punkt, warum wir gesagt haben, okay, versuchen wir doch irgendwie das Problem an der Wurzel zu packen und uns in die Richtung zu engagieren.
Wo kommt das her, dieser politische, aktivistische Impuls?
Weiß ich nicht. Ist einfach so drin. Ich gestalte gern. Ich habe sozusagen das ist mir auch gegeben. Also ich habe das nicht nur den Wunsch, sondern das Bedürfnis, mein Leben und meine Umgebung zu gestalten. Und dabei treffe ich aber sozusagen auf Grenzen irgendwie, nicht wahr? Ist logisch. Das ist auch gut so. Aber es ist auch logisch, dass ich dann versuche, diese Grenzen irgendwie zu aufzuweichen oder mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie man sozusagen an diesen Grenzen rütteln kann.
Mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen bist du wahrscheinlich auch nach dem Abitur. Ich habe was gelesen von Papua Neuguinea.
Ja.
So habe ich es gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Papua Neuguinea. Mit einem Urvolk gelebt. Da werde ich ja hellhörig.
Ja, also in Papua Neuguinea gibt's ja eigentlich nur, ich war dort mehrere Monate. Das hat mich interessiert, weil ich gerne sozusagen als junger Mensch wollte ich gerne mal das Komplementär sozusagen. Was ist die komplementäre Lebensweise zu dem, wie ich lebe in der westlichen Zivilisation und dann auch noch in einem reichen Land mit all den Annehmlichkeiten, aber auch Problemen irgendwie. Und ich wollte gerne wissen, wie sieht das komplementär dazu aus, zu diesem Lebensmodell? Und interessanterweise ist das sogar dann auf der anderen Seite der Welt gewesen. Und ich wollte dahin, also im Urwald zwischen Papua und Papua-Neuguinea werden die letzten unentdeckten indigenen Volksstämme vermutet. Und da an diese Grenze wollte ich gerne hin. Das wollte ich mir gerne live anschauen und fühlen, riechen und schmecken.
Und wie war's?
Sprengt den Rahmen, sage ich mal. Okay. Also ich kann das kurz erklären, dass das unglaublich eindrücklich war, unglaublich intensiv und dass das irgendwie vieles für mich relativiert hat und in meinem Weltbild irgendwie auch gerade gerückt hat und den Blick aufs Wesentliche nachhaltig geschärft hat.
Bin ich natürlich versucht, da nachzuhaken, aber wenn du sagst, das würde den Rahmen sprengen.
Also die nur so viel Papua-Neuguinea gibt es etwa 600 etymologisch miteinander nicht verwandte Sprachen.
600?
Es gibt eine unglaubliche, weil das Land ist unglaublich zerklüftet durch Gebirge und Flüsse, die es einem indigenen Volk fast oder sehr stark erschweren, Mobilität zu entwickeln. Dadurch gibt es also Populationen immer sozusagen sehr stark sozusagen isolierte Populationen in allen Bereichen von Papua-Neuguinea. Insbesondere also die Küstenlinie sozusagen sind Polynesier sozusagen, die sind dort mal eingewandert aus weiter östlichen Gebieten und im Gebirge oben, das sind Melanesier. Die Melanesier sind sozusagen sehr, sind eng verwandt mit den australischen Aboriginals zum Beispiel. Auch die gesamte Mythenwelt, Schöpfungsgeschichten und sowas, dass sie sind sehr ähnlich da. Genau, und die melanesischen Volksstämme dort, die haben mich sehr interessiert, einfach oben in Papua-Neuguinea. Ganz, man kann sich da mal auf YouTube da mal eine Dokumentation drüber angucken, wen das interessiert. Das ist sehr, es ist einfach sehr, sehr interessant.
Wie lange warst du da?
Ich war dort ein halbes Jahr.
Wie alt warst du da? Nach dem Abi? 18, 19?
19.
19?
19, 18, 18, 19. Ja, so, weiß ich nicht genau. So in dem Dreh. Hm.
Dennoch, also ohne das jetzt sprengen zu wollen, inwiefern hat sich dein Blick denn auf dein Leben verändert dadurch?
Inwiefern mich das beeinflusst hat, das merke ich immer erst sozusagen, wenn mich bestimmte Lebensbereiche dann in Wirklichkeit tangieren. Zum Beispiel jetzt bin ich Vater geworden irgendwie und in Papua-Neuguinea gibt es halt ein anderes Verhältnis zu Vaterschaft, Mutterschaft, Umgang mit Kindern. Da ist das nicht sozusagen, da gehört ein Kind nicht den Eltern, sondern das Kind wird von einer Gesellschaft angenommen und erzogen. Okay, das war mir damals nicht so bewusst. Ich habe das beobachtet irgendwie, ich kann mich daran erinnern. Aber was das bedeutet hat, das fange ich jetzt erst an zu begreifen. Dass also sozusagen für eine kleine Person nicht eine einzige Person die Bezugsperson ist, sondern ein ganzes Dorf oder eine ganze Dorfgemeinschaft. Und auch, dass es dort auch keine Trennung gegeben hat zwischen alten Menschen, mittelalten Menschen und jungen Menschen, sondern dass alle auf engstem Raum zusammengewohnt haben. Was bedeutet das? Und was verrät es über unsere Gesellschaft, dass wir das ganz anders handhaben? Und was könnte es sein, dass uns auch fehlt? Oder ja, was können alte Menschen sozusagen uns geben? Oder sozusagen, was können vielleicht auch junge Menschen, ganz junge Menschen, was können Kinder vielleicht irgendwie in unserer Arbeitswelt dazu beitragen? Oder also, das sind spannende Themen, auf die ich immer erst stoße, wenn sie mich tatsächlich dann tangieren. Und dann arbeite ich immer eigentlich noch an dieser Reise.
Zum Thema Kinder und Erziehung. Es gibt da einen Podcast, der hat in Folge 211 Nicola Schmidt interviewt, die viele Bücher darüber geschrieben hat, wie wir artgerecht unsere Kinder erziehen könnten. Ja, genau, sie war jetzt vor kurzem Folge 211 und sie hat auch ich habe sie auf dieses Zitat angesprochen, dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Das kenne ich nicht.
Weil wir wohnen ja alle nur noch in der Stadt, habe ich sie gefragt. Mhm. Für die, die es noch nicht gehört haben, Folge 211, du bist Vater geworden, Gratulation dazu. Steht bei mir jetzt auch in wenigen Wochen an.
Mach dich auf was gefasst, Digga.
die Uhr tickt. Bevor du Vater geworden bist, gab es noch andere Sachen in deinem Leben. Ich habe amüsiert dir zugehört, als du von deinem Studium in Berlin erzählt hast, als Rüganer. Das klang schon fast nach einer traumatischen Erfahrung.
War es wahrscheinlich auch, ne? So in Retrospektive kann man das vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, Mann. Ich bin ein Typ, ich kann mich zwar gut fokussieren auf bestimmte Dinge und kann sehr konzentriert arbeiten, aber dann sozusagen brauche ich auch ein bisschen Ruhe dafür. Und oder anders gesagt, wenn du auf Rügen aufwächst sozusagen und dann gehst du irgendwo studieren, dann gehen ganz viele nach Berlin, weil das ist die nächste große Stadt und so.
Klar.
Und die allermeisten, die mit mir dorthin gegangen sind, die haben ganz schnell einen Reizfilter aufgebaut. Okay? Also die sind sozusagen, und diesen Reizfilter, den habe ich nicht, der ist bei mir nicht gekommen. Das heißt, ich habe sozusagen versucht, auf dem Weg, ich hatte eine halbe Stunde Weg zur Uni. Ich habe dann erst in Berlin gewohnt, später in Neukölln. Und in dieser halben Stunde habe ich versucht, jeden Geruch, jeden Sticker, der irgendwo an der U-Bahn klebte, jeden bedürftigen Menschen, der irgendwo nachfragt oder so, das alles zu prozessieren irgendwie, okay? Und ich hatte dann schon sozusagen, als ich bei der Uni angekommen bin, hatte ich schon Kopfschmerzen. Das war zu viel einfach. Das ging nicht einfach. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich einzuigeln, eigentlich in Berlin, kann man sagen. War auch nicht, also war dann auch okay, also Das hat alle seine Vor- und Nachteile. Ich habe dann halt einfach programmieren gelernt in der Zeit. So nebenbei. Und das brauche ich jetzt immer noch extrem viel. Und das war ein super, super Skill, den ich mir in der Zeit angeeignet habe. Es war aber nicht so schön, muss ich auch sagen. Also ich habe nicht dieses typische Studentenleben irgendwie durch die Gegend vögeln und Club und dann irgendwie nachts um 5 einen Döner und irgendwie dann nochmal weiter oder irgendwie so. Das habe ich sozusagen nicht gehabt, das habe ich nicht erlebt. Aber vielleicht vermisse ich das auch nicht so, glaube ich.
Was hast du studiert?
Ich habe an der Technischen Universität Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
Und dich scheint die Wirtschaft nicht so nachhaltig beeinflusst zu haben wie das Ingenieurwesen, ist das richtig?
Das ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Ich habe auch meine besseren, also das war auch interessant eigentlich zu sehen, weil meine besseren Noten habe ich in den Fächern geschrieben, wo eigentlich ausgesiebt wird. Also Analysis 1 und 2, lineare Algebra und diese Fächer, Mechanik und so. Da habe ich gute Noten geschrieben. Schlechte Noten habe ich geschrieben in, was weiß ich, Projektmanagement oder solche Sachen, also in den BWL-Teilen, weil das waren halt einfach Sachen, das waren halt so auswendig Lerndinger. Da gab es nicht sozusagen ein Konzept, das zu verstehen ist und mit dem zu arbeiten ist oder eine Werkzeugpalette, die man sich aneignet und die man dann benutzt in der Prüfung oder so, sondern da musste man einfach bestimmte Schlagwörter auswendig gelernt haben und das war mir einfach zuwider, glaube ich, und das...
Warst du, wie kann ich mir das vorstellen? Warst du dann so einzelgängermäßig unterwegs? Wenn du sagst, du hast dich eingeigelt?
Ich hatte einen Kumpel, glaube ich so, mit dem ich da irgendwie mich durchgemogelt habe. Der hat mir immer organisiert sozusagen. Der hat mich so strukturiert, dass ich zum richtigen Zeit in der Klausur war oder so. Und wann, wo Vorlesungen war, wenn ich die hören wollte oder musste. Und im Gegenzug habe ich dann mit dem auch gelernt und dem vielleicht auch ein bisschen was gezeigt oder so. Ja, es war so eine Symbiose, würde ich sagen.
Aber Einzelgänger würdest du jetzt nicht sagen?
Nee, Einzelgänger würde ich nicht sagen. Ich war auch in Berlin in einem Ruderverein dort. Ich bin Steuermann da gewesen in einem Achterriemen. Ich habe da schon versucht irgendwie, nicht? Aber ich war auch sehr viel, doch, ich war auch viel allein. Ich war einfach auch viel allein mit mir dort in meiner Studentenwohnung. Ja, das ist so. Ich denke, es wäre eigentlich auch besser vielleicht für mich gewesen. Das weiß man, hinterher ist man immer viel schlauer, nicht wahr? Das ist auch mein erstes Leben. Also ich hätte vielleicht an der Fachhochschule auch studieren sollen. Ne? Etwas praxisorientiertere Sache. Vielleicht eine kleine Stadt oder so, die nicht ganz so irgendwie... Berlin ist auch groß und böse für einen Rüganer, muss man auch mal so sagen.
Ne? Berlin ist definitiv groß. Wie kommt denn dann bitte der Schritt vom zurückgezogenen Studenten, der so seine Sachen macht, zum, ich gründe jetzt ein Unternehmen.
Ich gehe gerne Windsurfen. Das ist so ein Hobby von mir. Windsurfen und Segeln. Und ich kann mich daran erinnern halt, dass ich surfen war auf Rügen in meiner Studentenzeit. Und dann stand ich halt am Strand mit auch anderen Leuten, die da auch surfen waren. Und alle hatten natürlich so faserverstärkte Mülltüten an. Von der Marke mit der Tatze und so weiter, okay? Und da habe ich gedacht, warte mal, irgendwie. Und ich hatte einen Kumpel auch gleichzeitig, der hat Schafe gezüchtet und hat jedes Jahr die Wolle vernichtet, weil es keinen Markt dafür gab und keine Anwendung und keine Verarbeitungsmöglichkeiten. Und da habe ich gedacht, ich hätte jetzt gerne. Ich hätte jetzt gerne einen Pullover, mit dem ich mich vom Style her nicht unbedingt verstecken müsste hier an der Stelle, der aber aus Schurwolle ist und der aus deutscher Schurwolle ist und in Deutschland auch gefertigt wurde. So, das war eigentlich etwas, was ich gesucht habe. Und da habe ich gedacht, na, googelst du immer. Ist ja kein Problem, googelst du, es gibt ja alles. Aber es gab es nicht. Und da habe ich gedacht, okay, dann da guckst du mal genauer hin. Und dann habe ich losgelegt. Ich hatte einen T4 damals, ja, Surfer-Dude halt. Und den habe ich dann vollgepackt mit Wolle und bin dann durch die Bundesrepublik gefahren und habe Leute gesucht, die mir daraus etwas herstellen können.
Wie passt, also ich finde das sehr faszinierend, weil das ist ja wirklich pure Gestaltung, pure Entdeckung, pure Neugier. Wie passt das zu dem zurückgezogenen Studenten, der in seinem stillen Kämmerlein irgendwas programmiert und sich selbst beibringt und von seinem Kommiliton daran erinnert werden muss, wann die Klausur ist? Also das klingt für mich wie zwei unterschiedliche Menschen.
Nee, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja. Ich bin ja kein introvertierter Mensch. Ich bin eigentlich ein extrovertierter Mensch. Aber ich nehme halt auch einfach viel auf. Und ich konnte das in Berlin nicht vertragen, diese Reizüberflutung, verstehst du? Das war einfach, das war zu krass für mich irgendwie. Das gibt's halt. Also man kann, jetzt kann man sagen, oh, der ist ja übersensitiv oder irgendwie so. Kann man bestimmt irgendwelche Fachwörter für finden, wenn man jetzt lange genug sucht oder so. Aber so war das damals halt. Warte mal, man darf auch nicht vergessen, ich habe ja vor dem Studium meinen Zivildienst auch geleistet. Da war ich 9 Monate, damals musste man noch 9 Monate Zivildienst leisten für all die jungen Menschen, die zuhören. Da war das noch so. Und ich habe meinen Zivildienst geleistet auf Fehmarn im Wasservogelreservat Wallnau. Und dort gibt es eine Halbinsel, die nennt sich Krumsterd. Die ist ein Naturschutzgebiet. Und ich hatte einen Bauwagen, 9 Monate lang einen Bauwagen am Strand, alleine. Und meine Aufgabe war es, das Betrittsverbot in diesem Naturschutzgebiet zu wahren. Das war meine Aufgabe. Das heißt, ich war vor meinem Studium zunächst einmal 9 Monate allein.
Weil niemand wahrscheinlich das überhaupt betreten will.
Korrekt. Das war, die Frage stellte sich überhaupt gar nicht, okay? Also, ich war natürlich nicht ganz allein. Da gab es dann auch einen Leuchtturmwärter in der Nähe. Aber so stellte sich diese Situation dar. Und dann nach Berlin. Das ist ja auch ein Hammerkontrast.
Ja.
Verstehst du? Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Wenn ich heutzutage nach Berlin komme, guck mal, heutzutage bin ich irgendwie, ja, ein erfahrenerer Mensch. Und ich habe auch schon mehr Menschen kennengelernt in unkomplizierten Situationen. Und jetzt kann ich sozusagen irgendwie, wenn ich durch Berlin gehe, mehr kategorisieren. Ich muss nicht alles verarbeiten, weil ich habe Dinge schon präprozessiert. Verstehst du? Kannst du das ungefähr? Ja, jetzt ist das Thema für mich. Jetzt mag ich Berlin. Ich bin gerne in Berlin, wenn so. Aber damals war es nicht gut.
2013 gegründet. Wir haben heute 2022, ja. Nach wie vor. Wenn du so Revue passieren lässt, was da alles so passiert ist, bei welcher Entscheidung als Unternehmer, ja, hast du am meisten über das Leben gelernt?
Das kann ich dir sagen. Und zwar, guck mal, mein Vater ist Klempner und meine Mutter ist Sekretärin. Und daher rührt es sozusagen, ich hatte nie irgendwie ein Startkapital. Und jetzt brauchte ich damals aber ein bisschen was zum Starten, 3.000, 4.000 Euro oder so. Und darum habe ich eine GbR gegründet. Noch nicht 2013. 2013 habe ich erstmal alleine angefangen, dann später eine GbR gegründet mit einem Partner sozusagen. Und das ist natürlich nicht gut gegangen. Ich habe den dann sozusagen, weil der kam ja nicht von Rügen, der hatte auch nicht sozusagen diesen Bezug zu Schurwolle, zu Funktionsbekleidung irgendwie. Der wollte, hat dann, da kam dann immer so Fragen, wie wir das Produkt vielleicht billiger irgendwo anders herstellen können oder nicht wahr? Also sozusagen lower the standards and go more into mass market situation. Und das war mir natürlich zuwider. Das heißt, es ging irgendwie, das hat nicht so richtig funktioniert und ich musste den dann auch rauskaufen. Aber die Situation, wie sich das getrennt hat und auch wie sich, aber auch aus welchen Gründen das angebandelt ist, nicht wahr? Eine GbR ist wie eine Ehe ohne Sex. Es ist ganz, ganz schwer und schwierig. Und also über Partnerschaft hat mich das eine ganze Menge gelehrt, würde ich sagen.
Kannst du konkreter werden? Was genau?
Ich glaube, das ist ich hatte damals natürlich ein viel romantischeres Bild von Partnerschaft irgendwie und Involvement. Das habe ich heute auch noch, aber ich glaube, dass es einer Partnerschaft gut tut, wenn direkt bei Beginn der Partnerschaft bestimmte Parameter geregelt werden. Nicht wahr? Und das ist natürlich ganz unromantisch und das stört die Anbandelung und so weiter und so fort. Aber heutzutage würde ich immer so an eine Sache herangehen.
Business-Partnerschaften?
Ja.
Oder gehst du so weit, dass du sagst, generell macht das Sinn?
Das weiß ich nicht so genau. Nee, so weit habe ich noch nicht gedacht.
Okay. Hat dich das kühler gemacht? Hat dich das kälter gemacht, diese Erfahrung?
Nö, das würde ich nicht sagen. Aber es hat viel, sozusagen, es hat mich Naivität gekostet. Ne? Also wenn Leute zu mir, viele Leute sagen, dass ich naiv bin. Das wird mir nachgesagt. Wie ich sozusagen mit Mitarbeitern umgehe oder wie ich auch mit Kunden umgehe und so, wird ein sehr positives Menschenbild missverstanden als Naivität. Aber ich denke, dass das eigentlich eine Stärke ist sozusagen, weil Naivität kommt ja aus Unvoreingenommenheit. Und da denke ich, habe ich an der Stelle vielleicht ein bisschen Federn gelassen, ja. Das kann sein. Ich habe ja nie wieder auch einen Partner reingenommen in die Firma und das würde ich auch nicht mehr machen. Weil in dieser Partnerschaft insbesondere zum Beispiel war es so, dass ich ja eigentlich sozusagen den kreativen Part gemacht habe. Ich habe die Sales und das Marketing gemacht und Produktentwicklung und der andere Partner, der war halt mehr für das Finanzen und das Kaufmännische sozusagen zuständig. Und in seiner Sicht, und das war für ihn vielleicht auch korrekt, war es so, dass man, wenn man kreativ 4 Stunden lang arbeitet, dann hat man sozusagen Output X. Wenn man kreativ 8 Stunden lang arbeitet, hat man Output 2x. Und das ist natürlich nicht möglich, sozusagen. So. Wenn man also eine Partnerschaft findet, dann oder wenn man versucht, das anzubandeln, wäre für mich das wichtig, dass das ein Mensch ist, der versteht, dass das natürlich so nicht geht. Aber es ist auch ganz schwierig, das im Vorfeld herauszufinden, ob das bei dem anderen wirklich so ist oder ob der nur vorgibt, das so zu sehen. Verstehst du?
Habt ihr Frieden geschlossen zwischendurch, oder?
Waffenstillstand, muss man so sagen.
Waffenstillstand. Waffenstillstand, also wo die Waffen jetzt auch rausgeholt werden und was sozusagen das Gegenteil von einem viralen Hit ist, ist natürlich ein Shitstorm, den der Finn Kliman mitbekommen hat. Interessanterweise kennen jetzt natürlich fast alle Finn Kliman und ich hatte ihn vorher, ich wusste, wer er das ist, aber ich war kein Follower.
Hast du ihn mal hierher angeladen?
Noch nie, ich wurde schon mehrfach gewünscht, ich habe es noch nie versucht, steht schon lange auf der Liste und habe mich aber nie drum bemüht. So, ich wüsste auch nicht, ob es klappt, weil er ja schon, jetzt muss man wahrscheinlich, ist eine Zäsur, was da gerade passiert. Jetzt gerade ist sowas sowieso erstmal wahrscheinlich durch. Für die, die nicht wissen, wovon wir reden, ich hoffe, ich vergesse es nicht, ich verlinke die ZDF Magazin Royal Folge, wo Finn Kliman, ein sehr bekannter und berühmter Influencer oder man könnte auch sagen Sinfluencer, wie diese Leute ja genannt werden, mal so, über das ein oder andere Thema stolpert und Jan Böhmermann hat ihn nach allen Regeln der Kunst und wahrscheinlich vorgeführt und auch mit viel persönlicher Enttäuschung, glaube ich, gefüttert, da eine ganze Show draus gemacht und
naja, da ist schon auch, also das ist jetzt nicht so, du bringst das jetzt gerade so rüber, als wenn Jan Böhmermann da irgendwie Bashing betrieben hätte. Also so, da ist schon inhaltlich auch ein bisschen Substanz. Da war schon ein bisschen Fleisch am Knochen, würde ich sagen.
Ein bisschen, genau. Sonst würde, glaube ich, auch Jan Böhmermann das nicht machen.
Sonst könnte er das nicht machen, weil solche Inhalte, denke ich, werden 10-mal durch den Jura-Apparat des ZDF gedreht, denke ich, nicht wahr?
Also, ist dir Geld wichtig, habe ich dich am Anfang gefragt. Du hast gesagt, nein. Auch wenn ich jetzt mich da auf dünnes Eis bewege. Hast du manchmal das Gefühl, dass du, oder generell, jetzt unabhängig von deiner Person.
Zu Finn Kliman, wenn ich da kurz was dazu sagen darf.
Ja, genau, natürlich.
Ich habe mit dem ein paar Mal telefoniert, mit Finn. Und ich wollte gerne auch mal was mit ihm machen, Was mir nämlich gefallen hatte, eine Sache bei ihm. Er hat mal eine Zeit lang Hemden gemacht aus Reststoffen. Nicht wahr? Es ist in der Textilproduktion, ist das klar? Ist das so? Du rechnest Consumptions aus für ein Projekt irgendwie. Du hast jetzt Hemd XY irgendwie oder so. Und dann bleiben halt 10 Meter über. Und es ist jetzt nicht kosteneffizient, kannst du die nicht mehr verarbeiten.
Ja.
Und da hat er gesagt, wahrscheinlich war er in so einem Lager irgendwo in Portugal und hat festgestellt, was passiert hiermit denn? Und dann haben die ihm gesagt, naja, das sind halt Reststücken irgendwie. Wissen wir auch nicht so. Und dann hat er gesagt, oh cool, da machen wir Hemden, möchte ich gerne Hemden draus machen irgendwie. Und dann hat er das auch gemacht. Zumindest das war das, was er transportiert hat. Und ich vermute, dass das wahrscheinlich so ähnlich auch gewesen ist. Und wir brauchen ja auch Baumwollstoffe für unsere, sowas wie eine Daunenjacke, aber nicht gefüllt mit Daunen, sondern mit Schurwolle. Okay, das ist auch eine geile Technologie, die wir entwickelt haben. Die ist egal, wie dem auch sei. Jedenfalls wird die Baumwolle auch gefärbt. Das ist eine griechische Baumwolle, kontrolliert biologischer Anbau, wird in Deutschland gewebt und ausgerüstet und so weiter und so fort. Aber beim Färben, hast du das auch mal? Da ist ein Fehler passiert. Und das Ergebnis ist nicht hundertprozentig perfekt gewesen, sodass wir das für unsere Produkte haben nicht verwenden können. Es waren aber 700 Meter, viel zu viel, um das jetzt irgendwie, was willst du damit machen? Das schmeißt du nicht weg, Digga, das ist geiles Zeug. Und da wollte ich gerne mit ihm sozusagen Hemden machen. Aber dazu ist es irgendwie nicht gekommen. Es hat sich dann irgendwie verlaufen, dieses Projekt. Der Stoff ist noch da und wir überlegen immer noch, was wir damit vielleicht mal machen könnten, sozusagen.
Worauf ich hinaus will, ist so dieses Thema, also mein Gefühl ist, dass die Fallhöhe bei so Leuten wie Finn Kliman irgendwie noch mal höher ist als bei einem in Anführungsstrichen normalen Unternehmer, der viel Verantwortung trägt. Sobald du in der Öffentlichkeit stehst, ist die Fallhöhe höher. Und sobald du dann noch irgendwas von ich verändere die Welt, ich verbessere die Welt erzählst, ist die Fallhöhe irgendwie noch höher.
Ja.
Ist so meine Wahrnehmung.
Also was mir sehr sauer aufgestoßen ist einmal, kann ich sagen, weil du das gerade sagst, ich verändere die Welt. Also er hat mal eine Instagram-Story gebracht, in der er wortwörtlich gesagt und auch in die Insta-Story geschrieben hat, wir haben die nachhaltigste Textilproduktion Deutschlands aufgebaut. Und da muss ich sagen, weil ich habe das damals gehört, als ich das gehört habe, saß ich in einem im Auto, das war Sonntagabend, saß ich im Auto am Bahnhof in Fenchow, das ist in der Nähe von Wismar, und habe darauf gewartet, dass zwei meiner Mitarbeiter, Abdul und Ahmed, das sind näher, okay, die wohnen in Güstrow. Und aufgrund ihres Aufenthaltsstatuses dürfen die aber den Landkreis nicht wechseln. Die dürfen nicht näher an unsere Produktion heranziehen. Die arbeiten aber bei uns 40 Stunden die Woche, auch schon ein Jahr lang. Über ein Jahr lang. Und ich habe die jeden Sonntag vom Zug abgeholt. Wir haben für die eine Unterkunft gestellt bei uns. Und jeden Freitag habe ich die wieder zum Zug gebracht. Ich habe also den Sonntagabend nicht mit meiner Familie verbracht, sondern ich bin mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Das ist sozusagen, also eine Textilproduktion aufzubauen in Deutschland, ist ein Marathon, der einem sehr viel abverlangt. Da sozusagen der Termin beim Notar ist da nicht das Ziel, sondern ist eigentlich nur der Startschuss davon. Das war für mich sozusagen so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das fand ich nicht so gut. Andersherum aber, seine Musik liebe ich. Ich höre mir die total gerne an und finde, man muss auch vielleicht die Kunst irgendwie differenziert vom Künstler betrachten. Nicht wahr? Das hat miteinander nicht immer unbedingt was zu tun. Und insofern, also ich finde sozusagen, wie gesagt, das ist auch ein Aspekt des Social Media. Es gibt entweder, du fährst mit dem Fahrstuhl hoch, es gibt himmelhoch jauchzend und alle feiern dich, oder aber es gibt das komplette Bashing. Eine differenzierte Diskussion dazwischen findet ganz, ganz selten statt. Und das finde ich auch in diesem Fall sehr schade.
Beschäftigt dich der Gedanke denn selbst manchmal, dass du so sagst, okay, ich meine, wir sind ja hier schon so Vorbild, made in Germany, so dass du, also wenn dir ein Fehler passiert, das noch schlimmer wäre, als wenn du jetzt wieder in Anführungsstrichen irgendwie ein normaler Unternehmer wärst mit einem ganz normalen Geschäft, was weiß ich, keine Ahnung.
Wir fahren da eine andere Schiene. Wenn uns ein Malheur passiert, also wenn, sozusagen, muss man jetzt unterscheiden, nicht wahr? Ein Fehler, was Finn gemacht hat, ist sozusagen ein Fehler gewesen, okay? Diese Art von Fehler kann uns nicht passieren, weil wahrscheinlich bei uns ein anderes Mindset da ist. Okay, das ist ja eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen, das alles so zu machen. Okay, ein Fehler, also das sozusagen, was uns mal passiert vielleicht ist, wie gesagt, wir liefern vielleicht, wir haben irgendwie an einer Stelle des Textils die Produktion, die Naht nicht ganz im Griff gehabt oder so. Da war eine neue Nähmaschine zum Beispiel, die sind kaputt oder so. Dann gehen wir her und sagen, passt auf, Leute, schickt uns die nochmal zurück, die Jacke, wir müssen die reparieren. Da ist uns ein Malheur passiert, sorry oder so. Wir würden jetzt nicht warten, bis die dann kaputt gehen bei den Kunden und auf diese zwei Verschisse und dann, vielleicht sind die zwei Jahre dann schon rum oder sowas. Also wir versuchen offen damit umzugehen, offen das zu kommunizieren. Aber ein Fehler, wie Finn ihnen gemacht hat, kannst du ja nicht offen kommunizieren. Das ist ja genau der Kritikpunkt, dass er das nicht macht.
Ja, weil es eigentlich ja auch kein Fehler ist, sondern Betrug.
Korrekt. Das hast du also gesagt, ich habe das nicht gesagt.
Also zumindest steht das ja im Raum. Ne? Ja. Und genau, das wird jetzt ja gerade klamüsert. Wer da wie, was, wo, mit wem und
Aber man kann das, wie gesagt, ja auch sehen. Wie gesagt, also bei uns sind alle Punkte der Wertschöpfungskette sind transparent. Alle Produktions- und Hilfsstoffe werden erklärt. Also womit wird Wolle gewaschen zum Beispiel? Was passiert dann damit und so weiter und so fort. Das versuchen wir alles zu zeigen und zu erklären. Nicht wahr? Das geht in einem Short nicht, das sage ich jetzt nochmal. Das geht nicht in einem Short. Aber man kann das natürlich da transportieren und das zeigt, denke ich, dass bei uns ein anderes Mindset dahinter ist und dass also wir wachsen ja auch viel langsamer. Ne? Also wir sozusagen, wie gesagt, wir haben vor 13 Jahren gegründet, wir haben jetzt 26 Mitarbeiter. Okay, wir sind die letzten 3 Jahre stark gewachsen, so, das ist korrekt irgendwie. Aber irgendwie immer, es fühlt sich alles noch organisch an und wir haben dieses Wachstum total im Griff. Ich meine, 26 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, ne? Wir wachsen auch weiter, wir werden nächstes Jahr auch noch weiter wachsen, aber immer alles Zutsche, Meister, Zutsche. Und das ist sozusagen, da ist einfach ein anderes Mindset. Bei Finn ist Scaling up, Digga.
Mhm. Siehst du dich denn als Weltverbesserer?
Das Gute in der Welt ist schon da. Okay, also sozusagen, ich muss da nichts irgendwie verbessern. Ich muss das nur präsentieren und also ich denke, wir haben als Unternehmen nicht nur einen kommerziellen, sondern auch einen Bildungsauftrag. Okay, wir müssen das einfach zeigen, welchen positiven Impact unsere Produkte, abgesehen von den Trageeigenschaften beim Kunden, ja, welchen positiven Impact dieses Produkt einfach hat in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das wir haben auch das Rad nicht erfunden, sozusagen. Also Wollbekleidung ist so alt wie die Domestikation des Schafes. Und das Schaf ist das älteste domestizierte Tier. Das hat also sozusagen mit uns die längste gemeinsame Evolutions- oder soziokulturelle Geschichte. Das heißt, wir erfinden da nichts neu, aber wir versuchen es sozusagen noch einmal anders zu denken und ins 21. Jahrhundert zu transportieren.
Damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Okay, ja, vielleicht bin ich ein Weltverbesserer. Okay, lass ich mir gefallen.
Meinst du denn, wir können die Welt noch retten?
Ja, natürlich. Ansonsten können wir es lassen. Also ich denke, auf jeden Fall. Es ist, guck mal, wenn ich sehe, wenn ein Lamm geboren wird, ne, dann steht das sofort auf und geht sofort ans Euter. Und jetzt könnte man sagen, wow, die Natur ist ja krass. Das Lamm wird geboren, steht sofort auf, geht ans Euter, weiß sofort, was es zu tun hat, okay? Aber warum kann das Lamm das? Weil es programmiert ist, okay? Es ist schon vorprogrammiert, schon im Uterus der Mutter, also schon pränatal ist das Lamm total programmiert. Und dieses Lamm kann immer nur Lamm bleiben. Also das heißt, es bleibt immer ein Fluchttier, es könnte nie sein Verhalten ändern, okay? Es kann auch nur Gras fressen oder Rohfaser sozusagen fressen, okay? Es kann sich nicht verändern. Und der Mensch wird geboren und kann nix. Okay? Null, Alter. Das wird mir jetzt auch nochmal ganz bewusst sozusagen, ja? Kann nichts. Ist absolut hilflos irgendwie, okay? Muss durchgeschleift werden, braucht Liebe, Zuwendung, Fürsorge, Hilfe bei allem und jedem, okay? Und lernt dann erst so nach und nach. Und jetzt könnte man sagen, na mein Gott, Alter, der Mensch, wie hat der Mensch das überhaupt bis hierher geschafft, Alter, wenn der so geboren, oh Gott. Und aber der sozusagen, was eine auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet eine Schwäche sein könnte, ist aber, denke ich, die große Stärke des Menschen. Und das heißt, er kommt komplett unprogrammiert auf die Welt und kann sich selbst erfinden. Komplett. Von 0 bis 100% alles. Er kann sich von links bis rechts komplett selbst erfinden. Das ist unsere große Stärke, auf die wir uns immer wieder besinnen sollten und die uns helfen sollte, vorsichtig optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Und um vorsichtig optimistisch in die Zukunft zu blicken, lese ich dir einen YouTube-Kommentar vor. Ganz harmlos. Okay. Ist ja vorsichtig optimistisch. Mhm. Ich zitiere. Ich hoffe, die Produktpalette wird noch größer und ein wenig modischer. Bislang sieht die Klamotte noch nach Reformhaus aus. Sobald da was kommt, unterstütze ich das Wachstum von Nordwolle gerne.
Alright, stay tuned.
Haben wir schon eben kurz angesprochen. Das heißt, ja. Du sagst, du scheinst zu verstehen, was gemeint ist.
Und wir haben jetzt vor kurzem eine Sommerkollektion rausgebracht. Das ist auch wieder eigentlich so eine Pionierarbeit, weil die Leute denken natürlich, ja, Wolle, das funktioniert nur im Winter. Naja, unsere Schafe bekommen ihre Lämmer im Schnee, ist korrekt. Ne? Aber die stehen halt auch im Sommer auf dem Deich zum Beispiel, ohne einen Baum, ohne irgendwie was, mit voller Wolle. Wie halten die das aus? Weil Wolle klimatisiert. Und diese Eigenschaft, die sollten wir uns auch zunutze machen. Und darum haben wir ein Material entwickelt, das halt sozusagen, das im Sommer eben klimatisiert und das man auch ganz toll in Berlin-Kreuzberg irgendwie beim Kinder aus der Kita abholen irgendwie ganz hervorragend tragen kann. Und die ist modisch, die ist sehr modisch. Könnt ihr euch anschauen, da wir haben sozusagen diesem Kommentar Rechnung getragen.
Ich habe, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist ja die Baugenehmigung da, ne?
Yes!
Also die Baugenehmigung für mehr Platz ist da. Und
wir sind auch heftig am Bauen gerade.
Ja, wohin geht die Reise dieses Jahr?
Na, wir haben angefangen zu bauen. Das ist ein Projekt, ne? Also wir werden fertig vermutlich, naja, das ist der Plan, dass wir im Juni 23 fertig werden. Da kannst du schon mal direkt 20% Zeit nochmal draufsetzen und so, aber wir wollen das mal so einplanen. Genau, und das ist sozusagen, ist das der Weg. Also wir wollen gerne. Guck mal, wir stellen auch Bettwaren her zum Beispiel, und was Bettwaren angeht, kommen wir nicht hinterher dem Bedarf. Also die Leute, die sich eine Bettdecke bei uns kaufen, die ist nicht so wahnsinnig teuer, weil wir viel automatisiert haben in der Produktion. Die hat also normalen Preis, die ist jetzt nicht mega upmarket, aber die Funktion dieser Decke ist upmarket. Also wer sozusagen vorher in Polyester oder Down geschlafen hat und dann in Wolle einmal schläft, der erlebt einen Aha-Effekt. Das ist einfach so. Mehr sage ich dazu nicht, aber so ist es. Und wir machen auch kein Marketing für diese Decke. Die gibt's einmal, haben wir mal auf Instagram oder so, nie wieder irgendwas gemacht. aber die Leute bestellen das. Also die erzählen sich davon oder weiß ich wie, keine Ahnung. Bestellen das wie Sau, diese Bettwaren so von uns, ne? Und dieses Sortiment würden wir gern erweitern. Weil Wolle beim Schlafen ist das ganz hervorragend, weil Keratin, das ist sozusagen der Rohstoff der Wolle, Wolle besteht aus Keratin, ist eine Eiweißfaser, kann Feuchtigkeit aufnehmen. Nicht nach außen, nicht transportieren, das auch. Die ist auch atmungsaktiv und bla 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 und so weiter und so fort, nicht wahr? Aber Wolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, binden, ohne sich klamm anzufühlen. Das heißt, wenn du unter Wolle schläfst, bist du total warm. Aber es ist absolut trocken. Du musst schwitzen, das ist eine Reinigung, also du transpirierst, das ist eine Reinigungsfunktion deines Körpers, aber die Wolle transportiert sozusagen diese Feuchtigkeit sofort von deinem Körper runter, entzieht dir dabei eine Verdampfungsenthalpie, sagt man, also funktioniert wie eine Klimaanlage sozusagen, es klimatisiert dich auf eine super angenehme Temperatur und das Schlafverhalten verbessert sich einfach. Und da wollen wir das Sortiment erweitern und dafür brauchen wir aber Platz, weil das sind alles große und großvolumige Produkte, die man nicht so herstellen kann, wie wir das gerade machen. Das ist lächerlich, das geht nicht mehr. Wir brauchen unbedingt Lagerfläche für Rohstoffe, wir brauchen Lagerfläche für Fertigwaren, wir brauchen mehr Produktionskapazität dafür und wir wollen das gerne alles in Deutschland machen. Ich will nicht nach Portugal, ich will nicht. Okay, es gibt ein paar Sachen, die machen wir dort. Also wir lassen dort Wolle waschen, weil das die nächste industrielle Wollwäscherei ist, die es gibt.
In Portugal.
In Portugal, Alter. In Portugal. Wir waren vorher bei Tretex in Belgien, aber das große Hochwasser, sagt ihr was, ne? Im Ahrtal und so,
klar, hat
dort alles kaputt gemacht. Komplett zerstört die ganze Fabrik. Danach waren wir kurzzeitig in Moldawien. Das war dann die nächste. Aber jetzt gibt's Krieg in der Ukraine und der Russe hat den Moldawien den Gashahn zugedreht. Also ist da auch vorbei und jetzt sind wir in Portugal. Das heißt, es gibt ein paar Sachen, die wir in Portugal machen müssen. Alles dokumentiert, was, wie und so weiter und so fort. Das hat auch keinen großen Fußabdruck, weil es sind immer ganz große Sattelzüge, die dorthin fahren dann und auch wiederkommen und so. Aber ich möchte eigentlich das, soweit es geht, irgendwie minimieren. Das kann ich aber nur, wenn wir bei uns sozusagen Produktionskapazität aufbauen, weil in Deutschland ansonsten haben wir keine. Es gibt keine großen Firmen, auf die wir da zurückgreifen können, mit denen wir Deals machen können, wo wir sagen können, könnt ihr das im Lohn für uns machen oder so. Das Know-how ist nicht da, die Techniker sind nicht da, ja, die Industrie ist nicht mehr da einfach.
Der virale Wollunternehmer braucht Platz und will in Deutschland bleiben. Meinst du, du hast das Leben verstanden?
Das kann man nicht. Das Leben kann man nicht verstehen. Das Leben ist derartig komplex und hat immer wieder so viele neue Aspekte, dass man es nicht verstehen kann. Aber das ist das Gute gerade. Hartmut Rosa, sagt der Hartmut Rosa was?
Klar.
Hartmut Rosa hat ein Buch geschrieben, Unverfügbarkeit. Und Verstehen ist eine Dimension der Verfügbarkeit, wie er das sagt. Verstehen und manipulieren können, kontrollieren können, das sind Dimensionen der Verfügbarkeit. Also, ob wir eine Sache, die in unserer Umwelt ist, ob sie uns verfügbar ist, ob wir uns Welt verfügbar machen können oder nicht, hängt davon ab. Von diesen Punkten können wir es verstehen, berechnen, kontrollieren, manipulieren. Aber er sagt auch, wir können in Resonanz, wirkliche Resonanz treten, nur mit Dingen, die uns nicht unverfügbar sind, die uns aber auch nicht verfügbar sind, die uns halb verfügbar sind. Das sind sozusagen die Sachen, die triggern uns. Okay, daran arbeiten wir, damit arbeiten wir gerne. Da ist Dopamin im Hirn, wenn wir damit arbeiten. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass das Leben für uns immer nur halb verfügbar ist und wir es nie ganz verstehen werden.
Ich danke dir für deine Zeit.
Gerne, Aaron, jederzeit.